Hallo, ich begrüße Sie bei Bernecker Opinion, unserem Podcast-Channel rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker TV-Sendung Die Woche, dem wöchentlichen Themencheck von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker aus der Redaktion von Die Aktienbörse. Aufzeichnungstermin war der 9.9.2020 und am gleichen Tag ist die Sendung auch im kostenpflichtigen Bereich von Bernecker TV bereits on air gegangen. Genug der Vorrede, Ton ab für diese neue Bernecker Opinion Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV, meine Damen und Herren, zum neuen Themencheck mit Hans A. Bernecker. Wir haben wichtige Themen für Sie auf der Agenda. Wir schauen natürlich auf die Marktkorrektur an der US-Börse, besonders im Tech-Bereich, wo ja dieser Tage Milliardenwerte eingedampft wurden. Wir sprechen über ein mögliches Decoupling der amerikanischen Wirtschaft von China, zumindest als Themenbegriff. Wir machen einen kleinen Überflug über das Thema Öl, landen bei der Autoindustrie, schauen dabei aber nicht nur auf die großen Namen BMW und Daimler, sondern auch auf kleinere Titel, nämlich konkrete Dürre und Stabilus. Und außerdem gibt es einen Paukenschlag, den wir heute etwas anleuchten wollen, nämlich der Einstieg von GM oder die Beteiligung von GM an Nikola. Also, bitte anschnallen, gleich geht's los. Ich grüße Hans A. Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker.
Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls.
Herr Bernecker, der DAX ist ja zuletzt nicht groß vom Fleck gekommen, aber er hat auf dem recht hohen Niveau eigentlich recht gut auch die Stellung behaupten können. Eine auffällige Schwäche gab es allerdings an der amerikanischen Börse. Schauen wir dabei zunächst auf den S&P 500. Man kann ja von unterschiedlichen Seiten auf die jüngste Schwäche schauen, auf die Medaille schauen. Sichtweise Nummer eins, schnelle Korrekturen sind tendenziell Trendbestätigung. Nach einer kleinen Pause geht die Party dann weiter. Oder die Sichtweise zwei, der Ausbruchsversuch nach oben über das Februar-Top hinaus war ein Fehlsignal, eine Bullen. Wie ordnen Sie die jüngste Marktschwäche in den USA ein?
Jede Übertreibung muss am Markt korrigiert werden. Das haben wir jetzt erlebt oder wir sind noch mittendrin. Wir haben das alles noch nicht ganz abgeschlossen. Solche technischen Korrekturen gehören, wie Sie es schon richtig sagen, zu einer Marktbestätigung. Ich bin sehr froh, wie das gelaufen ist bisher. Ich habe es rechtzeitig angesagt. Wir sind sogar richtig short gegangen. Das war besonders erfolgreich in 3 Tagen. Und nun geht es darum, wo fangen sich diese Werte, also Apple, Tesla, wie auch immer, etwa die großen 5 oder wir können auch 10 dazu nehmen. Und erst dann wird der Markt sein Gleichgewicht finden. Darauf kommt es an, auf das Gleichgewicht im Markt. Ausgedrückt nicht in Prozenten, sondern in den Größenordnungen in Dollar gerechnet. Die ganze Blase, die ich immer wiederholt dargestellt habe, hatte ungefähr einen Umfang von 2-3 Billionen Dollar. Wir reden nicht über Milliarden, sondern Billionen. Und bisher sind etwa 2,2 verbrannt worden. Etwa 1 Billion stelle ich noch in den Raum. Dann ist die Korrektur zu Ende. Und wenn die anderen Märkte dies abfedern, wie der DAX dies sehr gut jetzt gemacht hat, mit einer relativen Stärke, geht es dann anschließend weiter.
Das ist ein gutes Stichwort im Prinzip. Also der Umfang der Korrektur, der Nasdaq 100 hat ja am Dienstagsschluss bei etwa 11.070 Punkte geschlossen, die 200-Tage-Linie liegt ja bei ungefähr 9.400 Punkten, also nochmal etwa 15% niedriger. Indizes oszillieren ja mitunter auch um den gleitenden Durchschnitt als inneren Trend. Und so kann man sich die Frage stellen, über welches Korrekturpotenzial sprechen wir jetzt von oben nach unten? Zum einen, was den breiten Markt angeht, was die Indizes angeht und auch ganz konkret, was einzelne Werte angeht, wie Amazon, Apple, so die großen Dickfische von der Tech-Bühne. Haben Sie eine grobe Daumengröße, wie groß das Korrekturpotenzial im Einzelfall von oben bis zum Korrekturboden sein könnte?
Wie bei jeder Korrektur in den letzten 20 oder 25 Jahren dieser Art. Wir können zurückgehen bis 87, wenn Sie das wollen. Rund 25-35%, vielleicht auch 40% gemessen im Index oder im Schnitt aller Werte. Also das bei Werte wie Tesla, da können es auch mal bei den Übertreibungen 50% sein. Bei Apple war es das letzte Mal im Herbst 2018 waren es 35%. Also in der Spanne, die ich eben genannt habe, werden wir liegen. Und wenn die ausgereizt ist, das kann man an allen technischen Instrumenten sehen, gehen wir wieder long.
Okay. Ich habe schon einen Vorabblick oder einen Blick in das Vorabmanuskript der Aktienbörse werfen dürfen. Dort wurde mit dem Begriff VIP-Schaukel gearbeitet. Würden Sie das für unsere Zuschauer kurz erläutern?
Die VIP-Schaukel ist nichts anderes als die Relation der sogenannten Groß-, also Wachstumswerte zu den sogenannten Standardwerten oder sagen wir mal werthaltigen Produkten. Leider in einer Größenordnung, die muss man natürlich erklären. Die einen verlieren, darüber redeten wir gerade, und die anderen in der gleichen Situation legen zu. Nur leider nicht in den gleichen Größenordnungen in Dollar gerechnet. Also, wenn Apple um 25-30% fällt, dann sind das gleich mal 250 oder 300 Milliarden Dollar, die weg sind. In Coca-Cola, 3M oder ein anderer, oder meinetwegen General Motors, 30% zulegt in der gleichen Zeit, dann sind das leider nur 2,5, 3 oder 3,5 Milliarden. Also, diese Wippschaukel bedeutet, dass die einen verlieren und die anderen gewinnen. Aber leider nicht zu messen in den Dollars, sondern nur in den Tendenzen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Auf diese Weise findet der Markt sein Gleichgewicht. Und wenn dieses Gleichgewicht einigermaßen hergestellt ist, dann reden wir weiter über die nächste Tendenz.
Okay.
Denn dass die großen Techs dann in dem Tempo wie bisher nun wieder zulegen, das ist unwahrscheinlich.
Okay. Meine Damen und Herren, vielleicht ein kleiner Seitenausflug oder Seitenblick auf die Aktienbörse. Sie merken vielleicht, die nächsten Wochen dürften an der Börse richtig spannend werden. Es dürften sich neue Chancen ergeben nach den entsprechenden Korrekturen. So lade ich Sie ein. Lesen Sie gerne die Aktienbörse von Hans A. Bernecke und seinem Redaktionsteam. Wenn Sie Erstabonnent sind, können Sie in den ersten 3 Monaten auch die Hälfte des Bezugspreises sparen. Schauen Sie also gerne mal vorbei auf unserer Webseite www.ichkaufeaktien.de. Herr Bernecke, wechseln wir die Bühne, schauen auf das politische Geschehen mit einem großen Schlagwort, nämlich Decoupling, eine mögliche Abkopplung der amerikanischen Wirtschaft von China. Darüber berichtet beispielsweise die Financial Times. Wie ordnen Sie das ein? Ist das lediglich Wahlkampfrhetorik? Oder sprechen wir über etwas, das für die Unternehmen tatsächlich auch zu einem Gegenwind, zu einem Belastungsfaktor werden kann, wo man also droht, zwischen Fronten zu geraten? Immerhin ist China und auch die USA für Deutschland beispielsweise ein wichtiger Markt. Wie sehen Sie das Gewicht dieses Themenfeldes?
Zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt gibt es nun mal einen geopolitischen Konflikt. Dieser Konflikt hat vor 20 Jahren schon begonnen, geht weiter, manchmal akzentuierter, manchmal weniger. Unter Obama ging es friedlicher zu. Da haben die Chinesen freie Hand gehabt. Unter Trump ging es ein bisschen weniger friedlich zu. Und die nächsten 20 und 30 Jahre bleiben in der gleichen Konstruktion, nämlich die zwei Großen kämpfen oder ringen, ist der bessere Ausdruck, um eine wirtschaftspolitische Vormachtstellung. Und dazu gehören viele, viele kleine, nicht sehr schöne Krängeleien und Drängeleien, manchmal auch mit politischen oder militärischen kleinen Konflikten. Das gehört dazu. Damit müssen wir leben. Und wer damit umgehen kann, der weiß, wie er sich in diesem Feld richtig verhält. Und für die Deutschen ist das besonders wichtig, denn der größte Kunde oder die beiden größten Kunden sind nun mal die Amerikaner und die Chinesen. Und für uns kommt es darauf an, in diesem Spannungsfeld unsere jeweiligen Positionen zu begünstigen oder zu suchen. Und wenn wir das können und weniger polemisieren, sondern vorsichtig handeln, dann sind wir die Gewinner, wie bis jetzt. Alle stöhnen über die Exportabhängigkeit der Deutschen. Vor 3 Monaten konnten Sie jede Menge darüber lesen oder hören. Inzwischen hat der Export zugelegt und es fehlen nur noch 12 Prozentpunkte bis zum Stand vor der Krise, also Januar, Februar. Weil wir uns darauf konzentrieren oder die Firmen sich darauf konzentriert haben, in ihrem Umfeld das zu tun, was sie können, nämlich gute Produkte herstellen und verkaufen, egal wie. Das ist die Besonderheit der Deutschen seit 1955.
Ich möchte dennoch noch etwas stehen bleiben bei diesem Konflikt zwischen den USA und China. Mainland China ist ja nicht nur ein ökonomischer Partner und Wettbewerber der USA, sondern auch, oder beziehungsweise überhaupt ein Player am Weltmarkt, sondern auch der zweitgrößte Halter von amerikanischen Treasuries. Volumen per Juni 2020 immerhin etwa 1.074 Milliarden Dollar. Das heißt Platz 2 nach Japan mit 1.261 Milliarden Dollar. Wir hatten in der vergangenen Woche, glaube ich, war es bereits über das Zinsumfeld gesprochen. In Anlehnung an die neue Denkrichtung der amerikanischen Notenbank würde China China seine Währungsreserven oder beziehungsweise seine Position hier, die Position an amerikanischen Treasuries etwas besser ausbalancieren oder diversifizieren, auch international, dann könnte das der Ceteris Paribus auch den Zinsauftrieb in den USA etwas beschleunigen. Ist das ein Themenfeld oder ein Risikofaktor, das man auf dem Radarschirm haben muss, oder ist das ein unwichtiges Thema?
Ich habe sie mit Sicherheit nicht auf dem Radarschirm. Der Dollar ist mit etwa 62-63% die Welthandelswährung schlechthin. Daran ist nichts zu ändern. Der Euro liegt irgendwo auf der Größenordnung von 22%, so wie früher die D-Mark. Die Japaner stehen in einer ähnlichen Situation, oder die japanische Handelsbilanz oder Zahlungsbilanz oder die Währungsreserven der Chinesen liegen also ungefähr bei 3 Billionen und davon sind etwa die Zahl, die Sie gerade nannten, in Dollars. Wenn, wie man gelegentlich hört, die Chinesen ihre Dollarbonds zur Verfügung stellen oder verkaufen wollen, dann ist die Fed innerhalb von 5 Minuten bereit, die alle aufzunehmen. Überhaupt kein Problem. Und was machen die Chinesen dann? Was machen sie mit dem Erlös vom Verkauf der Dollars? Sollen sie in Euro gehen? In eine Währung, die nicht mehr die noch längst nicht keine Handelswährung ist? Es ist also unsinnig, darüber zu reden, ob sie nun verkaufen oder nicht verkaufen, wen sie schaden. Sie schaden sich mit Sicherheit selbst, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Sollen sie etwa Gold kaufen in dieser Größenordnung? Das geht nicht. Sollen sie Euros kaufen? Geht nicht, so viel gibt es gar nicht. Sollen sie Yen kaufen oder was auch immer, oder Pfund? Also solche Diskussionen sind einfach laienhaft. Sie zeugen nur von Missverständnissen wie Währungspolitik schlechthin funktioniert. Darüber kann ich gar nicht mehr diskutieren. Wer sich dann mit diesen Themen beschäftigt, liegt völlig an der Sache vorbei.
Herr Wernke, die Entkopplung inklusive der dazugehörenden Nadelstiche würde ja nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner schaffen, nämlich solche Unternehmen, die vielleicht weniger Konkurrenz aus China befürchten müssen. Ein Themenfeld dabei ist der Ausbau bzw. auch der Betrieb der 5G-Netze. Wie sehen Sie die Chancen, dass Player wie zum Beispiel Ericsson oder auch Samsung von einem solchen Konflikt sogar Rückenwind erhalten könnten?
Auch das gehört zur Geopolitik. Natürlich haben die Westeuropäer und die Amerikaner mit Huawei Probleme hinsichtlich des Ausbaus von 5G. Also geht es darum, Kompromisse zu finden. Irgendwo wird also die Chinesen werden mit dabei sein, aber vielleicht verdeckt. Gut, das gehört zur Politik, zur diplomatischen Konstruktion, nenne ich sie mal. Ericsson wird seine Rolle spielen, Samsung wird seine Rolle spielen, vielleicht auch Nokia noch in kleinerem Umfang und damit tariert sich das aus. Die Deutschen sind in der Situation, dass sie eben einen Kompromiss eingehen werden. Deutsche Telekom die Vodafone nimmt dann Ericsson und United Internet und 1&1 Drillisch als kleinster wird vermutlich Huawei nehmen. Soweit meine Kenntnisse reichen, weil sie mitfinanziert werden von den Chinesen. Also kurzum, es wird Vergleiche geben. Und am Ende wird 5G gebaut mit den gleichen Adressen, verdeckt oder weniger verdeckt, jedenfalls mit der gleichen Technik. Das ist geopolitischer Ausgleich. Das gehört dazu. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, wie man damit umgeht.
Ein letztes Themengebiet noch in diesem Kontext. Ein gewisses Fragezeichen könnte man ja setzen hinter das US-Listing von chinesischen Unternehmen. Und früher waren chinesische Aktien vielleicht kein Thema für die Anleger, aber inzwischen dürfen ja doch viele Anleger auch in China-Aktien investiert sein. Ich las bei Bloomberg oder einem Bloomberg-Artikel Daten des Peterson Institute for International Economics von Juli, wonach ungefähr 230 chinesische Unternehmen mit einem Börsenwert von ungefähr 1,8 Billionen Dollar an der Nasdaq und an der NYSE gelistet waren. Wie sollte man als Anleger mit diesem Risiko umgehen? Ist das überhaupt ein Risiko, dass möglicherweise Aktien von der US-Börse verbannt werden könnten? Oder ist das eher theoretisches Geplänkel, was eigentlich nicht realistisch ist?
Verbannt nicht, aber die müssen nur den Bedingungen folgen, die für alle anderen gelten. Wenn Siemens ein Listing in New York anstrebt oder will, muss es den amerikanischen Bedingungen zur Rechnungslegung und Publizität und so weiter genügen. Bisher haben keine oder alle Chinesen darauf verzichten können. Die Amerikaner verlangen jetzt, dass zum Beispiel Alibaba die gleiche Rechnungslegung oder Öffentlichkeitsarbeit betreibt und belegt, Quartalsberichte also vorlegt, nach dem Muster IFRS, also so wie die SEC es vorträgt, und damit ist gut. Die Chinesen müssen sich nur dem beugen. Wenn sie das bisher nicht wollen, dann fliegen sie raus. Beugen sie sich den Regeln, die für alle anderen gelten. Ich betone das. Dann bleiben sie eben drin. Und es ist doch völlig legitim, ob nun Trump damit den richtigen Ton findet oder nicht, lassen wir sein. Die müssen sich nur den allgemeinen Bedingungen unterlegen lassen, die für alle anderen, wie gesagt, gültig sind. Deshalb habe ich überhaupt keine Bedenken, dass die alle, mehr oder weniger, wenn sie diesen Bedingungen genügen, das Listing in New York behalten.
Machen wir einen Seitenblick in Richtung Rohstoffmarkt, nämlich auf Öl. Nach einer relativ ruhigen Etappe ist auf einmal wieder mehr Volatilität reingekommen, Schwankungsfreude, und zwar nach unten hin. Der Ölpreis wird ja von vielen Einflussfaktoren geführt oder beeinflusst. Wie nah sehen Sie die Preistendenz gerade in der jüngeren Zeit thematisch an der Weltnachfrage? Oder anders gefragt, liegt im jüngsten Schwächeanfall aus Ihrer Sicht eine Konjunkturaussage, oder welche Faktoren stehen hinter der Schwäche jetzt zuletzt?
Ist das Gleiche jetzt eingetreten, wenn auch in etwas schwächerer Form, wie im März, als damals der Ölmarkt zusammenbrach. Sie erinnern sich, mit der Kündigung vieler Kontrakte, insbesondere mit dem Schwerpunkt der Airlines. Tatsächlich hat sich in der Erholungsphase am Terminmarkt ein Potenzial aufgebaut, in der Annahme, dass dieser Aufbau der Lagerhaltungen bei den Airlines zügiger gehen wird. Darauf spekulierte die Terminseite. Und die ist leider abgebrochen. Da habe ich mich auch geirrt. Die haben also vor 14 Tagen etwa, haben die, soweit ich das aus Wien weiß, aus den OPEC-Kreisen, haben die festgestellt, dass die Nachfrage so nicht ausgehen wird, also die Hochrechnungen, die ja Grundlage jeder Terminspekulation ist. Und damit brach der Markt ein. Jetzt geht es um die Stabilisierung des Ölpreises, also WTI oder Brent. Und ich meine, auf der Basis, die wir jetzt in diesen ein, zwei Tagen finden werden, dürfte es halten. Das können Sie allein aus dem Terminmarkt erkennen, nicht aus dem effektiven Markt. Auch da zu fabulieren über saudi-arabische und russische Interessen und sonstige Dinge lohnt nicht. Lassen Sie es sein. Das Gebiet ist zu komplex und zu schwierig, als dass man es nur vom Schreibtisch aus urteilen kann.
Vom Öl ist es nicht weit zur Autowelt, die in Deutschland ja gerade im besonderen Fokus steht. Unterdessen gibt es ja auch einige Autoaktien, die gerade jetzt charttechnisch ganz reizvoll aussehen, konkret BMW und auch Daimler. Und auf einige Zulieferer will ich dann etwas später noch eingehen. Was halten Sie vom Autogipfel? Braucht die deutsche Autoindustrie mehr Rückendeckung von der Politik in Form von Prämien beispielsweise? Welche Potenziale sehen Sie auf dem jetzt erreichten Kursniveau der großen Autoplayer hier im DAX beispielsweise? Also wie sollte man mit den Aktien jetzt umgehen?
Hinsichtlich der Autos gerate ich immer in Verlegenheit, das zu erklären. Zunächst zur ersten Frage. Natürlich ist der Autogipfel, war ja nichts zu erwarten. Und es ist auch richtig so, eine Autoprämie führt ökonomisch zu Null. Das haben wir bei der letzten Prämie schon erlebt vor einigen Jahren. Der effektive Nutzen war denkbar begrenzt. Sie haben nun mal 4 Jahre lang, oder die Deutschen, die Autoindustrie diskriminiert, politisch diskriminiert, rechtlich diskriminiert. Am liebsten wollten sie mit Autos nichts mehr zu tun haben. Und die Autofirmen selbst haben den Trend zur E-Mobility verschlafen. Daran können wir nichts mehr ändern. Und nun geht es darum, dass diese drei Konzerne nun sich zusammenraufen, wenn ich mich so ausdrücken darf, und mit ihrem Potenzial, das sie ja haben, wieder eine neue Autokultur aufbauen. Ob die jetzt mehr Verbrennung oder weniger Verbrennung ist, E-Mobility oder demnächst Brennstoff oder meinetwegen Wasserstoff, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie es tun. Daran arbeiten sie. Dies frühzeitig zu sehen, war schwierig, gebe ich zu. Ich habe im März fast gebettelt oder gepredigt, Autoaktien zu kaufen. Alle haben bisher verdoppelt, 100% zugelegt. Wer in den Calls gearbeitet hat, wie wir es gemacht haben, der RTB, liegt in den Gewinnen zwischen 60-240%. Nach einer langen Konsolidierung und Diskussion, Autoprämie, nicht Autoprämie, stehen wir jetzt vor der gleichen Situation. Wir haben eine Ausgangslage, wo wir A sagen können. Jawohl, die Autokonzerne sind dabei, das, was ich gerade gesagt habe, zu realisieren. Dann muss ich fragen, wie lange dauert das? Welches Potenzial haben sie dann? Dann schaue ich darauf, wo sie herkommen. Also alle Kurse der drei von 2016 zum Zeitpunkt des VW-Skandals. Die Differenz von jetzt bis zu den alten Kursen beträgt nochmal 100%. Da muss eine Oma lange für strecken. Jetzt können Sie überlegen, als Investor, mit Werten, mit diesen drei, die jeder kennt, kann ich investieren, wie muss ich investieren und wie mache ich das? Da muss ich nicht polemisieren und schlecht und nicht schlecht finden, sondern einfach nachdenken. Eine Hilfskonstruktion gebe ich noch zusätzlich. In der nächsten Aktienbörse lesen Sie eine Grafik, die ist weitgehend unbekannt in Deutschland. Das sind die Patentanmeldungen der Autoindustrie in Deutschland, also in München beim Patentamt. Sie sind die mit Abstand höchsten Patentanmeldungen im Vergleich zu allen anderen Industrien in Deutschland. Das steht also tatsächlich hinter den drei Autofirmen, wenn sie eben ihre Kenntnisse, die sie haben, Anmeldung per Patent, wirklich in die Praxis umsetzen. Und das ist eine Herausforderung. Keine Frage. Aber sie ist machbar. Kann niemand bezweifeln. Denn wir wissen, also wir Deutschen wissen, wie man Auto baut. Kann man nicht leugnen. Aber so beginnen eben Trends. Und so profitiert man davon, wie ich es gerade gesagt habe.
Schauen wir vielleicht eine Etage tiefer noch auf zwei Titel. Fangen wir mal mit Dürre an. Dürre ist ja nicht reinrassig Automobilzulieferung, aber steht der Autoindustrie natürlich nah. Der jüngste Kursverlauf ist reizvoll. Es gibt eine spannende Charttechnik. Nach einer kräftigen Erholung wurde auf erhöhtem Niveau Luft geholt, aber von früheren Tops, Sie hatten das ja eben für die anderen Titel auch schon angesprochen, ist man noch meilenweit entfernt. Verdient die Aktie aus Ihrer Sicht jetzt einen Platz im Depot?
Die verdient immer noch. Ich bin schon längst dabei. Ich glaube, mit etwa 50% Kursgewinn dabei. Wenn ich sage ich, dann meine ich die Aktienbörse. Dürr ist Weltmeister in der Lackiertechnik immer gewesen. Aber wie Schwaben eben nun mal sind, sie haben inzwischen Software gekauft und eigen entwickelt. Sie sind jetzt in der Lackiertechnik, haben sie den höchsten Stand der technologischen Ausrichtung in diesem Bereich gefunden oder jedenfalls erreicht. Sie sind also zügig dabei, das Ganze ja nach Modell KI, wenn ich mich so ausdrücken darf, in der Autoindustrie für die ganze Welt, also nicht nur für deutsche Firmen, sondern für andere, zu realisieren. Das ist Erfindergeist, Mut, so etwas zu tun. Andere gibt es auch noch im Ansatz, aber Dürr ist ein solcher Fall, denn von Lackiertechnik bis zur Hightech Steuerung von Lackieranlagen im Großformat ist ein weiter Weg. Das musste erst entwickelt werden. Das ist Autotechnik.
Bleiben wir bei den etwas kleineren Titeln, schauen auf Stabilus, Spezialist für Gasfedern, Dämpfern, elektrische Anlagen oder Antriebe besser gesagt. Dabei geht es nicht nur, aber eben auch zum großen Teil um die Automobilwelt oder Fahrzeugwelt. Ein interessantes Geschäft sind ja zum Beispiel diese automatisch schließenden Türen, die ja den Komfort erhöhen und eigentlich auch unabhängig einsetzbar sind, ob vorne jetzt ein Verbrenner orgelt oder ein E-Motor schnurrt. Die Zahlen für das dritte Quartal waren natürlich nicht unbedingt partytauglich. Aber das war anders auch kaum zu erwarten. Nun macht die Charttechnik auch hier eigentlich schon ein bisschen Appetit auf mehr, beziehungsweise ergibt ein konstruktives Bild. Auch das für Sie eine Aktie, die man kaufen kann?
War schon längst dabei. Stabilus ist der gleiche Fall. Das gilt für alle anderen. Die deutschen Zulieferer, sagen wir mal, oder Ausrüster, haben jahrelang perfekt gearbeitet, aber ohne größere Innovationen. Sie haben zwar jeweils verbessert ihre Arbeit oder die Geräte oder was auch immer, aber nicht sehr stark innovativ. Jetzt erst sind sie in die Situation gekommen, durch die beschriebenen Ereignisse, einen Schritt weiter zu gehen und Produkte zu entwickeln, auch in der Gastechnik, die meinetwegen, jetzt drücke ich mich mal laienhaft aus, auch hier den KI-Faktor mit haben werden. Zum Beispiel, dass es überall dort, wo so etwas eingebaut wird, ein solches Teil, es dann Leitsätze oder Prüfeinrichtungen geben wird, die frühzeitig sagen, hier ist ein Fehler. Die sagen also frühzeitig an der Tür oder was auch immer, stimmt etwas nicht. Das ist KI angewendet. Und auf diesem Gebiet werden sie alle sich weiterentwickeln müssen. Das ist eine Stufe weiter. Bisher ist mehr Mechanik und nun geht alles digitalisiert, gesteuert, sodass man überall weiß, wo ein Fehler frühzeitig entstehen kann. Das ist ein völlig neues oder erweitertes Arbeitsfeld. Von dem stehen mehr oder weniger, ich möchte fast sagen, 40% aller Firmen in diesem Umfeld.
Ja, spannendes
und das
Potenzial.
Haben wir verschlafen, wir, die Deutschen.
Okay, Herr Bernecker, ich würde das Gespräch gerne abrunden mit deinem Blick auf einen Paukenschlag, nämlich die Beteiligung von General Motors an Nikola. Aus meiner Sicht ein reizvoller Deal von der Konstruktion her für beide Seiten. Wie beurteilen Sie das Manöver und wie sehen Sie die beiden Aktien, also GM und auch Nikola?
Die Chefin von General Motors, Frau Mary Barra, hat das richtig gesehen. Das hätte ich genauso gesehen, wenn ich GM wäre. GM ist immer noch der größte Automobilbauer der Welt oder des Westens, keine Frage. Und auf diesen Zug aufzuspringen, ist richtig. Und das nur für einen lächerlichen Betrag von, Entschuldigung, den Ausdruck, $1 Milliarde, ist natürlich glänzend gedacht. General Motors ist ja heute ein Non-Valeur, könnte man sagen. Marktwert 39 Milliarden. Das ist ungefähr so 10% von dem, was Tesla als Marktwert auf die Waage bringt. Aber General Motors weiß, man verfügt über den größten Vertriebsapparat weltweit. Mindestens im Westen. Also wir reden hier über LKW. Was Besseres kann ich nicht bieten. Nikola hat die Technik entwickelt oder ist dabei, hat meint, dass sie schon das können. Dann ist diese Partnerschaft für beide Idealfall und frühzeitig gesehen. Ich bin deshalb sofort investiert, als sie an die Börse kam, lag zeitweise mit 24% daneben. Wenn ich sage ich, meine ich wieder die Aktienbörse, stört mich nicht. Aber das Ganze macht Sinn. Jetzt kann man sich fragen, wo investiere ich? Bei General Motors investiere ich mit Sicherheit mit. Denn die Wertschöpfung für General Motors, verbunden mit der Frage, wer wie viel für jeweils an den anderen produziert, vermutlich werden die Autos, die LKWs auf den Bändern von General Motors laufen, also dort produziert werden, dann ist das natürlich ein Doppeleffekt. Und das bedeutet, dass General Motors mit dieser Technologie wieder zurückkommt, sagen wir mal als wichtiger Player, um das Wort mal zu gebrauchen, im internationalen LKW-Markt. Das hat Gewicht. Ob diese Technik dann auch für PKW anwendbar ist oder so, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber das sind Schnellschüsse. Da muss ich sagen, die Chefin hat es gewusst. Eine Dame wieder mal. Sehr gut.
Ja. Okay, Herr Bernecke, wir sind ans Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Vielen Dank, Herr Bernecke, für Ihre Gedanken, Ihre Einschätzungen. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schauen Sie gerne morgen wieder herein hier im Bernecke TV. Abschließend noch mal kurz die Erinnerung an die Aktienbörse. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, lernen Sie diesen Brief gerne kennen. Schauen Sie auf unsere Webseite www.ichkaufeaktien.de. An dieser Stelle Ihnen noch einen richtig guten und sehr erfolgreichen Börsentag. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hanse A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.